Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
17.640.000 Menschen in diesem Land, in Deutschland, sind bei der letzten Wahl 2013 nicht zur Wahl gegangen. Das ist fast ein Drittel aller Wahlberechtigten. Die waren also Nichtwähler. 1972, da lag die Wahlbeteiligung noch bei 91,1%. 2013 waren es gerade noch mal 71,5%, die zur Wahl gegangen sind. Was steckt hinter dieser Entwicklung? Warum gibt es so viele, die ihr Kreuz nicht machen? Und ist das eine bestimmte Gruppe in der Bevölkerung, diese Nichtwähler? Sprechen wir drüber. Deutschlandfunk Nova-Reporter Utz Träger hat sich mit den Nichtwählern und Wahlforschern in Berlin mal getroffen. Utz, was hast du da rausgefunden?
Ja, dass in Deutschland selbst Politikwissenschaftler noch dazulernen mussten, was die Nichtwähler angeht. Lange Zeit dachte man, die, die nicht wählen gehen, die sind so einverstanden mit allem, dass sie kein Kreuz machen. Also quasi in bräsig zufriedener Gleichgültigkeit. Das stimmt nicht, weiß man heute. Das ist ein Befund der Wahlforschung. Die Menschen, die ich getroffen habe, hatten auch ganz andere Gründe, nicht zu wählen.
Ich interessiere mich nicht so für Politik. Ich verfolge es nicht so. Deswegen weiß ich nicht, wen ich wählen soll.
Ich gehe nicht wählen, nein. Weil egal, was ich da machen würde, es immer auf dasselbe hinauslaufen wird.
Weil man eh nichts ändern kann, bin ich der Meinung.
Die Wahlforschung hat sich die Motive und Hintergründe unterschiedlicher Nichtwähler genauer angeschaut und sie in Gruppen unterteilt. Und laut dieser Forschung müssen sich Gesellschaft und Politik dringend um mindestens zwei dieser Gruppen kümmern, weil sonst unsere Demokratie in Gefahr ist.
Mhm. Was für Gruppen von Nichtwählern sind es dann eigentlich, von denen du da sprichst?
Also man kann da grob zwischen drei Gruppen von Nichtwählern unterscheiden. Gruppe 1, das sind Wähler, die eine Wahl aussetzen aus Unzufriedenheit oder einfach mal so. Die interessieren sich im Großen und Ganzen aber noch für Politik und sind potenzielle Protestwähler. Diese Gruppe macht etwa die Hälfte aller Nichtwähler aus. Gruppe 2, das sind Erst- oder Jungwähler. Die haben noch nie gewählt und machen es auch dieses Mal nicht. Also Menschen wie der, der in der Umfrage gesagt hat, er weiß einfach nicht, wen er wählen soll. Er ist Anfang 20 und hat noch nie gewählt. Forscher sagen, wählen muss man lernen. In Schule, in Elternhaus, und wer ein-, zweimal wählt, der wählt dann auch häufiger. Wenn nicht, dann aber eben auch nicht. Und Gruppe 3, das sind Nichtwähler, manche sagen zu denen Nimmerwähler, die haben noch nie gewählt und vielleicht werden sie es auch nicht mehr tun, und die sind besonders schwer zu erreichen.
Also es gibt diese drei Gruppen eben. Was weiß man denn sonst noch über diese Nichtwähler?
Dr. Robert Fehrkamp hat für die Bertelsmann-Stiftung zu Nichtwählern geforscht. Er sagt, der deutsche Nichtwähler, der lässt sich recht klar im Profil beschreiben.
Dass er eher bildungsfern ist, dass er aus den einkommensschwächeren Schichten kommt, dass er in sozial prekären Wohnvierteln wohnt und lebt. Wir wissen, wählen ist ein sozialer Akt, der vom persönlichen Umfeld sehr stark bestimmt wird. Und in Deutschland haben sich in den letzten 2-3 Jahrzehnten typische sozial prekäre Nichtwählermilieus herausgebildet.
Das heißt, je bildungsferner, je einkommensschwächer, desto Nichtwähler?
Genau, da lässt sich noch hinzufügen, je jünger, desto eher Nichtwähler. Ich hatte ja von den drei Gruppen gesprochen, Gruppe 1, temporäre Nichtwähler, Protestwähler. Die haben zwar das Potenzial, Wahlen in eine bestimmte, manchmal auch extreme Richtung zu bringen, weil sie eventuell extreme Parteien wählen, aber sie sind grundsätzlich noch mit im Boot, was Wahlen und was Demokratie angeht. Anders ist es bei den Jung- und Erstwählern, die muss man noch ins Boot holen, weil die sonst irgendwann mit zu Gruppe 3 gehören, denen, die niemals wählen. Und das sind dann vor allem die sozial Schwachen, Abgehangenen in der Gesellschaft. Und dieser Teil wird größer. Das heißt, ein Teil der Gesellschaft geht für die Demokratie verloren. Professor Dr. Michael Käding von der Universität Duisburg-Essen hat zu Wahlen in Deutschland und Europa geforscht.
Im Moment haben wir das Problem, dass wir eine soziale Spaltung bei der Wahlbeteiligung haben. Das heißt, trotz steigender Wahlbeteiligung, wie zum Beispiel bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, haben die CDU und die FDP zwar mehr Wähler mobilisieren können, aber ausschließlich bei den sozial stärkeren Gruppen.
Man muss sich an dieser Stelle klar machen, wenn es einen bestimmten Teil der Gesellschaft gibt, der sich von der Politik nicht mehr ansprechen lässt, und das sind vor allem die sozial Schwächeren und Bildungsferneren, dann spricht die Politik diese Menschen auch nicht mehr an, schlicht weil sie nicht unendlich viel Zeit und Mittel haben und sich so eher an potenzielle Wähler wenden und nicht eben an solche, die nicht mehr wählen gehen.
Was tun denn die Parteien, um die Nichtwähler für sich zu gewinnen?
Also ich habe mich direkt bei den Parteien erkundigt. Die meisten der Parteien mit guten Aussichten auf einen Einzug in den Bundestag haben ja auch geantwortet, außer die AfD. Alle anderen haben gesagt, wir setzen verstärkt auf Überraschung, Social Media, Facebook, YouTube, Twitter und Co. und wollen halt eben damit auch ganz gezielt Jung- und Erstwähler ansprechen. Professor Dr. Michael Kedding, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen, der gibt Ihnen da recht, aber mit Einschränkungen.
Es ist sicherlich ein sehr guter Ansatz, besonders auch junge Wähler anzusprechen, weil wir wissen, dass junge Wähler tendenziell erstmal nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Zumindest die, die nicht sozialisiert wurden, von ihren Eltern oder Großeltern bereits in jungen Jahren mit zur Schule oder zum Kindergarten genommen wurden bei vorherigen Wahlen. Wie man das macht durch soziale Netzwerke, ist sicherlich etwas, was man in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln muss.
Entwickeln muss heißt der Podcast von Merkel, Tweets von Schulz oder Lindners schnell geschnittene Clips auf YouTube. Die Absicht, in der digitalen Welt jüngerer Menschen vorzukommen, ist ja erstmal ganz nett. Aber ob und wie sie wirklich zu Anfang 20-Jährigen vorstoßen und diese dann auch inhaltlich und persönlich erreichen, da kann noch viel optimiert werden.
Und wahrscheinlich auch professionalisiert. Was tun denn die Parteien noch, um Wähler zu mobilisieren?
Die CSU veranstaltet eine Jungwähler-Tour durch Bayern. Die CDU hat ein begehbares Haus in Berlin-Mitte, das in unterschiedlichen begehbaren Räumen ihre politischen Visionen erlebbar machen soll. Die Linke macht Straßenkonzerte und so weiter. Aber alle haben gesagt, dass sie auf Tür-zu-Tür-Wahlkampf setzen, nach amerikanischem Vorbild. Ein Nichtwähler, den ich in Berlin getroffen habe, der sagt, wenn die Parteien bei ihm klingeln würden, fände er das nicht schlecht.
Ich gebe jedem eine Chance, mich zu überzeugen. Also ich würde es mir anhören, ja, was sie mir zu sagen haben.
Das Problem ist allerdings, dass Parteien eben nur begrenzt Zeit, Personal und Geld haben. Tür-zu-Tür-Wahlkampf kann mobilisieren, in der Wahlkampfpraxis gehen aber weniger Parteien gezielt auf Nichtwähler. Rainer Faust, der ist Geschäftsführer von der Agentur Politics, er berät Parteien forschungsbasiert bei Wahlkämpfen, derzeit übrigens die SPD.
Für eine Partei, die jetzt auf Stimmenmaximierung aus ist oder auf Stimmenanteilsmaximierung, muss es nicht unbedingt zielführend sein, ausgerechnet dahin zu gehen, wo Leute besonders schwer zu mobilisieren sind. Vielleicht will man da eigentlich eher sogar hingehen, wo Leute schon eine Neigung haben zu wählen.
Die Parteien verfügen durch eigene Erhebungen und aus vorherigen Wahlkämpfen über Kenntnisse, wo die ihnen zugeneigten Wähler und überhaupt wahlmotivierten Menschen zu finden sind. Wenn sie aus Gründen von mangelnden Ressourcen und Wahltaktik nicht mehr in die Bezirke gehen, wo die Nichtwähler oder die sogenannten Nimmerwähler wohnen, dann machen sie wahrscheinlich auch keine Politik mehr für die.
Wie kann man denn diesen Mechanismus aufbrechen?
Manche fordern die Wahlpflicht, wie in Belgien. Da gibt es bei allen Wahlen eine Beteiligung von rund 90%. Eine Wahlpflicht ist aber auch erstmal für viele Menschen nichts, was sie sich jetzt unbedingt wünschen. Und von den Parteien ist in der Richtung auch nicht so wahnsinnig viel zu hören.
Hört sich auch nach Zwang an. Gibt es denn noch andere Ideen, wie man verhindern möchte, dass immer weniger Menschen wählen gehen?
Na, eine langfristig wirksame Idee könnte das Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre sein. Das schlägt auch Dr. Robert Verkampf, Demokratieforscher bei der Bertelsmann Stiftung, vor. Es geht darum, insbesondere junge Erstwähler aus den sozial schwachen Nichtwählergegenden längerfristig für das Wählen zu gewinnen. Mit 16 sind die noch in der Schule.
Da haben wir sie alle und da können wir über Aktivierungs- und Begleitmaßnahmen und Motivationsmaßnahmen bis hin zur Wahlurne in der Schule nachdenken. Und deshalb plädieren wir nicht einfach dafür, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen, sondern das nur dann zu tun, wenn wir es gleichzeitig nutzen zur Wahlaktivierung und zur Wahlmotivation.
Wahlalter absenken steht als Forderung übrigens auch im Parteiprogramm von den Grünen, von den Linken und der SPD.
Gibt es noch weitere Ideen für mehr Wahlbeteiligung?
Ja, die sogenannten Wahlhemmnisse könnten abgebaut werden. Also Briefwahl könnte antragslos möglich werden. Wahlurnen könnten in Tankstellen oder Supermärkten stehen. Die Wahlzeit, die könnte wie in Italien beispielsweise verlängert werden. Menschen, die Politik nicht mehr erreicht, die sie vielleicht auch gar nicht mehr verstehen oder die wählen nicht gelernt haben, die wird man so allerdings wahrscheinlich auch nicht erreichen.
Fast ein Drittel der Wahlberechtigten ist bei der letzten Bundestagswahl nicht zur Wahl gegangen. Was Nichtwähler umtreibt und was die Parteien unternehmen, um sie zu erreichen, das hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Utz Träger erklärt. Nächste Woche dröseln wir für euch dann genauer auf, welche Vorstellungen die Parteien eigentlich bei den großen Themen haben. Wir vergleichen die Programme für euch, damit das eine Hilfe ist, für den 24. September zur Wahl zu gehen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.